wenn man die verstorbene Person kennt hat und sagt, boah, wenn wir uns auf der Straße begegnet sind, sie hat immer gutes Wort für mich gehabt oder es war oder hat oft gestrahlt oder konnte so schön vom Urlaub erzählen oder was auch immer und das einer trauernden Person sagen kann, hey, was habe ich geschätzt an dieser Person, da entsteht ganz schnell eine tiefe Verbindung, so.
Hallo, ich bin Caroline Haro-Gnendinger und bei uns bei Alpha und Omega geht es jetzt um Erfahrungen rund um Trauerfeiern. Was sich bei der Gestaltung in der letzten Zeit so verändert hat, welche Situationen dort auch herausfordernd sein können. Davon erzählen Heiko Hauger und Silke Jordan. Heiko Hauger ist heute unter anderem für Seelsorge für queere Menschen zuständig und er war davor lange Jahre Bestatter in Stuttgart. Und Pastoralreferentin Silke Jordan, sie macht schon viele Jahre lang Beerdigungsdienste in Stuttgart. Wir sprechen über das Tabu Sterben und Trauer und auch, wie wir Gespräche mit Trauernden im eigenen Bekanntenkreis anfangen können und warum es sich lohnt, darüber zu reden. Zu sehen gibt's unseren Talk auch, alles dazu in den Shownotes und hier jetzt erstmal zum Hören und los geht's. Frau Jordan, Sie sind Seelsorgerin und gehen auch schon mit Familien und auch Kindergartenkinder auf den Friedhof, feiern mit ihnen ja Trauergottesdienste, um den Umgang mit Tod und Sterben ein bisschen einfacher zu machen. Wie kommt es denn an?
Also ich denke, in den Gelegenheiten, wo es der Fall ist, dass eben ein Trauerfall da ist, ist einfach auch viel Dankbarkeit, dass man diese Situationen gestaltet, dass da irgendwas seinen Ausdruck findet, was eben da ist und man mit dem umgehen kann. Gleichzeitig war auch so, dass wir das ganze Kirchenjahr mit den Familien begehen, aber der November eben als der Monat, wo Familien und Menschen an Tote besonders denken, dass wir das bisher nicht gestaltet haben und deshalb haben wir letztes Jahr begonnen, da auch einen eigenen Gottesdienst mit Gräberbesuch zu feiern.
Das heißt, es sind zum Teil Familien, die jemanden verloren haben und zum Teil die noch niemand verloren haben, aber wo sie sagen, wir würden gerne über Trauer schon mal sprechen.
Ja, oder einfach dem auch Raum geben und das ist dann so gestaltet, dass eben jeder seinen Platz findet, der vielleicht an jemanden speziell denken möchte, aber auch jemand, wo einfach da ist und an das Leben und an Menschen überhaupt denkt.
Herr Hauger, als Bestatter haben Sie ja gearbeitet, viele Jahre. Haben Sie es auch mal erlebt, dass Sie mit Kindern oder Jugendlichen über Trauer und Tod sprechen mussten und ja, was hat da geholfen?
Also es war dann immer die konkrete Situation. In der Regel ist man ja mit Eltern im Gespräch, mit Großeltern im Gespräch, ja. Und es war immer eine wichtige Frage für mich, wen gibt's noch drumherum? Sind Kinder da? Sind Jugendliche da? Und dann, wenn es darum geht, Abschied zu nehmen, wird's konkret. Also wer geht nochmal in den Abschiedsraum zum Großvater, zur Großmutter, zum sich verabschieden, ja? Dürfen da die Kinder mit? Inwiefern sind die Kinder einbezogen bei der Trauerfeier, bei der Beisetzung? Ja, wo ist da Ihr guter Platz?
Und ist es dann schwer gefallen, auch mit Kindern darüber zu sprechen oder sie auch einzuladen, zum Beispiel an den Sarg von der Oma zu gehen? Oder ist es doch relativ leicht, dann mit ihnen darüber zu sprechen?
Also ich glaube, wenn man Kindern die Freiheit gibt und sie selber entscheiden lässt. Kinder haben ein ganz natürliches Gespür dafür, Intuition, was sie jetzt möchten, was sie nicht möchten. Man spricht also ein bisschen von der Pfützentrauer. Also Kinder springen dann quasi in die Trauer hinein. Ja, sind dann ganz traurig, schaffen es aber im nächsten Moment wieder, mit dem Geschwisterkind zu spielen. Also da einfach den Kindern die Freiheit geben und berühren und begreifen, ist gerade auch für Kinder ganz wichtig.
Es gibt ja auch eine Ausstellung, da haben wir auch ein Foto mitgebracht. Das ist eine Ausstellung, die bundesweit tourt, heißt Erzähl mir was vom Tod. Hier sieht man es auch mal, da können sich Kinder auch in einen Sarg quasi reinlegen oder zum Beispiel auch aufschreiben, wie sie sich vorstellen, was nach dem Tod passiert. Ja, wie finden Sie solche spielerischen Zugänge auch? Ist es ein bisschen eine gute Idee oder sagen Sie, es geht eigentlich auch leichter?
Also ich habe erlebt, dass in dem Bestattungshaus, wo ich gearbeitet habe, haben wir immer lange Nacht der Museen gemacht. Und da gab es dann für Erwachsene sozusagen auch mal das Probeliegen. Also war was sehr Niederschwelliges und es war immer ein Riesenandrang am Abschiedshaus dann, ja, dass Menschen gekommen sind zu Sargausstellungen, die besonders gestaltet waren. So als relativ niederschwellig habe ich es dann erlebt.
Und dann konnte man quasi im Sarg mal Probeliegen.
Genau. Mhm.
Ich hätte jetzt ja geschätzt, dass Tod und Sterben heute eigentlich nicht mehr so tabu sind, also dass man doch häufig drüber spricht, aber Sie sagen, es ist eigentlich nicht so. Man hat sehr wenig Berührungspunkte. Also warum ist es dann so, Frau Jordan?
Ich denke, ein großer Punkt ist eben, dass die Trauerfeiern immer privater werden, dass immer weniger Menschen einfach aus dem weiteren Umfeld dazu kommen und man deshalb als einzelner Mensch eben im normalen Alltag viel weniger Berührungspunkte damit hat. Damit vielleicht auch die Erfahrung damit, wie man damit umgeht, was es für Bräuche gibt, wie man diese Situation gestalten kann, eben auch noch mal weniger wird. Also mir fällt immer wieder auf bei Trauergesprächen, dass eben da Menschen da sind, die eben sagen, das ist jetzt für mich das allererste Mal, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll.
Das habe ich auch erlebt. Menschen, die 40, 50 waren und die noch nie so ganz direkt mit dem Tod betroffen waren sozusagen, die auch nicht bei einer Trauerfeier war oder eine verstorbene Person gesehen.
Und Sie sagen ja auch, dass die Kreise, mit denen man Beerdigungen feiert, kleiner werden. Also woran liegt es denn auch?
Ja, es steht ja ganz oft in der Traueranzeige, es war Wunsch der Verstorbenen, des Verstorbenen, im kleinen Kreis, Freundes- und Familienkreis Abschied zu nehmen. Ich glaube, diese soziale Dimension geht ein bisschen aus dem Blick. Also diese Individualisierung, die da ist in der Gesellschaft, zeigt sich auch da. Und dann wird die verstorbene Person oft nur aus der Familienperspektive wahrgenommen. Mhm. Aber in welchen Vereinen sie vielleicht war oder ich sag mal am Kiosk um die Ecke bekannt oder einfach so, ja, Menschen, die einem begegnen im Alltag, die werden öfters dann ausgeblendet, was schade ist.
Liegt es dann daran, dass man vielleicht auch einfach nicht die Traueranzeige sieht oder einfach, weil weniger Leute vielleicht Zeitungen lesen oder wie können Sie es auch erklären?
Ja, vielleicht auch, dass da einfach so ein allgemeines Bewusstsein gar nicht mehr so da ist. Da kann ich mir auch, wenn ich weiter weg bin, die Zeit dafür nehmen. Also ganz oft wird ja auch die Arbeit als Grund dafür angegeben oder eben der Terminkalender, der schon so voll ist. Und das war was wahrscheinlich vor einigen Jahren noch mal anders, dass man dem eben noch mal mehr einen Stellenwert eingeräumt hat.
Jetzt, wie ist es denn auch noch so privat bei Ihnen selbst? Also wie gern gehen Sie denn selbst noch auf Friedhöfe, Hauger?
Also für mich ist ein Friedhof immer ein wichtiger Ort. Also ob ich jetzt hier auf den Friedhof gehe, ja, oder zum Beispiel im Urlaub. Ich finde, man kann immer so ein bisschen auch die Kultur, wie leben die denn Menschen hier, kann man auch ein bisschen am Friedhof ablesen. Und dann ist auch noch so die persönliche Erfahrung, seit mein Vater gestorben ist, hat dieser Platz für mich auch nochmal Bedeutung gewonnen. Also es ist einige Kilometer von hier weg und wenn ich meine Mutter besuche, gehört für mich der Besuch am Grab irgendwie dazu. Ja, einfach so kurze Kontaktaufnahme mit dem Papa. So.
Wie ist es bei Ihnen?
Ja, also da gibt es eben so den Friedhof, mit dem ich schon immer verbunden bin, weil ich da auch daneben gleich zur Schule gegangen bin und da ist auch jetzt das Grab von meiner Mutter und das bepflanze ich auch und auch wenn es jetzt nicht immer tipptopp aussieht, wie vielleicht bei anderen daneben, ist für mich einfach wichtig, dass ich das selber mache, weil das eben auch nochmal so eine Zeit ist, die ich mir da für sie auch nehme oder für die Verbindung mit ihr. Und ich finde eben immer auch so, das Grab ist eben auch nochmal ein Ort, wo ich meine Liebe oder meine Verbundenheit zu den Menschen zum Ausdruck bringen kann. Von daher gehe ich da auch gern hin.
Sie führen ja Trauergespräche und machen die Beerdigung und Sie haben quasi auch so Beratergespräche geführt. Und beides Mal geht es ja so um Organisatorisches, aber auch um Privates. Gab es denn so auch mal eine Situation, wo Sie gesagt haben, das ist echt eine große Herausforderung für mich?
Also ich glaube, die größte Herausforderung ist dann, wenn ich das Gefühl habe, ich glaube, ich werde den Menschen jetzt nicht gerecht in der Situation, sei es, weil es eben so schwierige Familienverhältnisse sind, wo ich eben nicht das alles so zum Ausdruck bringen kann oder das da nicht den Raum hat. Genau, ich glaube, das ist das, was mir auch noch am längsten danach geht.
Also das heißt, wenn es verschiedene Erwartungen gegeben hat. Und genau. Wie sind Sie dann damit umgegangen zum Beispiel?
Ja, eben das meiste, was mir in Erinnerung bleibt, wo es mir eben nicht gelungen ist und das andere eben, wo ich viel versuche, eben ins Gespräch zu gehen, also eben auch nochmal mehrere Gespräche zu führen mit den einen Angehörigen, den anderen, eben dann auch nochmal zu gucken, wie kann das eben seinen Raum finden oder wie kann es eben auch manches nicht seinen Raum finden, aber so, dass eben für möglichst viele nachher eine gute Feier war. Also sehr oft auch, dass Angehörige sagen, das war jetzt schön und dann erschrecken sie selber, weil eigentlich kann es nicht schön sein, aber irgendwie war es doch gut.
Haben Sie auch irgendwie mal eine Situation erlebt, wo Sie sagen, das war echt für mich eine Herausforderung?
Also für mich war es tatsächlich, als einmal von von mir von außen betrachtet einfach der Tod zum völlig falschen Zeitpunkt kam. Da habe ich nur einfach die junge Frau im Kopf und es ging mir damals ziemlich nach, die nach dem Abitur mit ihren Freundinnen in Urlaub gefahren ist und nicht mehr nach Hause gekommen, weil sie einfach plötzlich verstorben ist. Und da die Eltern zu begleiten in dieser Sprachlosigkeit, in dieser wirklich schier haltlosen Trauer da zu sein und diesen Halt noch irgendwie versuchen mitgeben zu können. Das war, glaube ich, für mich die herausforderndste Situation in all den Jahren.
Kann ich mir vorstellen. Also es ist einfach sehr, sehr unerwartet dann so.
Genau.
Sie haben auch erzählt, dass auch das Thema Outing manchmal ein Thema ist, was auf einer Beerdigung dann irgendwie zutage tritt, wo es dann doch Konflikte auch manchmal gibt.
Ich bin jetzt ja eben in diesem queersensiblen Bereich auch tätig. Und da ist es dann auch immer mal, also ist die Frage, wenn ein Kind zum Beispiel nicht geoutet ist in der weiteren Familie oder in der Öffentlichkeit, ja, wer kommt zum Beispiel mit auf die Karte? Ist es beim Sohn der Ehemann oder bei der Tochter mit die Ehefrau? Oder wenn eine Transperson, ein Transkind in der Familie ist, ja, wo es einfach noch nicht diese Selbstverständlichkeit hat für die Familie, ja, da ist es dann immer damit verbunden, braucht dann unheimlich gute Sensibilität, weil in diesem Bereich dann natürlich und gerade im Bereich Trauer auch Verletzungen möglich sind. Und das dann sensibel handzuhaben, das ist auch eine Aufgabe.
Jetzt gibt's ja hier im Nachbarbundesland, also in Rheinland-Pfalz, ein neues Bestattungsgesetz. Also ja, dass zum Beispiel die Urne mit nach Hause genommen werden kann, wenn die Person vorher gesagt hat, das ist okay für mich, das möchte ich so. Und ja, dass da aus dieser Asche zum Beispiel ein Diamant gepresst werden kann oder die Asche im Fluss verstreut werden kann. Wie sehen Sie das, diese neuen Regelungen?
Also ich denke vor allem so dieses, die Asche nach Haus nehmen, ist ja eben noch mal mehr zu dem, was wir vorhin schon hatten, dass es eben immer privater wird, dass eben immer mehr die Bezüge, die ein Mensch in seinem Leben hat, weniger Raum finden, weil dann eben das zu einem gehört, aber nicht vielleicht zu anderen, die vielleicht auch um den Menschen trauern. Und ich glaube, das ist schon der große Vorteil von diesen öffentlichen Räumen, dass eben jeder dorthin gehen kann. Und ich denke, das ist so ein Punkt, den ich schwierig sehe.
Also wenn die Urne dann zu Hause steht, statt auf dem Friedhof.
Ja.
Weil man einfach nicht einfach andere Menschen an diesen Ort können oder zu dieser Urne herantreten können. Ja, es kann ja auch mal sein, in Familiensituationen, ja. Am Grab können wirklich alle hin, ja. Wenn es ihnen drum ist, können sie hingehen. Und ich glaube, das ist so ein Punkt. Das rheinland-pfälzische Gesetz ist natürlich auch, bisher passiert halt viel auch schon in der Grauzone. Gerade mit der Urne gibt es natürlich Möglichkeiten über die Schweiz und sonst wie, es jetzt auch schon in die Richtung Hand zu haben. Ja? Mhm. Und da wird jetzt so dieser Graubereich ein bisschen aufgelöst. Aber es ist sehr bestimmtes Gesetz von dieser Individualisierung der Trauer und Privatisierung. Und da ist, glaube ich, nochmal gut, wenn wir auch als Gesellschaft nochmal ins Gespräch gehen würden. Was heißt denn Abschied nehmen? Was heißt denn Trauer? Was heißt denn für uns, einen Friedhof zu haben als Gemeinde? Ich glaube, das wäre nochmal wichtig.
Sie haben ja auch mit Gläubigen und mit nichtgläubigen Angehörigen gearbeitet. Und ich weiß nicht, gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, das war doch anders, dass gläubige Menschen da anders mit dem Tod umgegangen sind? Oder sind doch alle ziemlich verzweifelt, weil da einfach jetzt jemand fehlt? Wie erleben Sie das?
Ich denke, es gibt sicher die Zuversicht des Glaubens, die Menschen Mut macht in aller Traurigkeit. Und das andere ist aber auch, dass es eben so diese Form des Abschiednehmens, einfach das miteinander singen zu können, miteinander wirklich in dieser Gemeinschaft auch beten zu können, dass das einfach auch nochmal so diesen Charakter dieser Feier ausmacht und das auch was sehr Mutmachendes ist, also in aller Traurigkeit.
Jetzt weiß ich nicht, wie es bei Ihnen ist. Wie stellen Sie sich selbst denn das vor, wie es nach dem Tod weitergeht? Man hat ja da auch eine eigene Vorstellung.
Ja, also ich glaube, für mich ist so ein Bild, das letztendlich aus der Bibel kommt, ist so, ich mag es, Menschen am Tisch zu haben und miteinander zu essen und zu trinken und zu reden und einen schönen Abend zu verbringen. Naja, vielleicht ist es ja im weitesten Sinne irgendwie so. Ja. Und es gibt ein ganz schönes Wort von Andreas Knapp, ja, der ja Priester ist er und ja Autor für alle Dinge. Und er hat mal gesagt, Leben, es wird dir gegeben und wieder genommen. Das Gesetz gilt für alles, vielleicht sogar für den Tod. Und ich finde, da drückt sich so eine leise Hoffnung aus, ja, so dieses, so diese ganz große Sicherheit, ja, und da kommt sicher was, ja, weiß ich nicht für mich, aber so diese Hoffnung drin zu haben und diese leise Hoffnung, das gefällt mir gut.
Haben Sie auch so ein Bild vor Augen, wenn Sie dran denken?
Also für mich ist so das Bild, dass wir uns Ewigkeit ja oft immer so als Länge vorstellen. Und wenn man Ewigkeit sozusagen so ein Moment ist, dann ist, haben wir ja in unserem Leben jetzt schon Momente, wo wir uns wünschen, die dass sie nicht vergehen, aber sie vergehen eben. Und dann ist so mein Bild, dass es eben so ein Moment ist, wo für mich alles passt, aber dass er eben nicht aufhört, sondern einfach dieser Moment ist.
Also haben Sie beide eigentlich ziemlich positive Bilder davon. Mhm. Wenn ich jetzt so dran denke, auch wenn ich auf einer Beerdigung bin, geht es mir oft so, dass ich denke, jetzt ist es doch zu spät, ich hätte doch mehr Zeit mit der Person verbringen sollen. Kommen solche Themen wie Schuldgefühle auch immer mal wieder in Gesprächen vor?
Ja, also ich denke, das eine ist sicher, wenn jetzt auch ein Mensch plötzlich verstirbt, dass man dann eben oft noch so hört, ah, ich hätte das gern noch gemacht oder das war doch noch so ein Plan oder darauf haben wir uns gefreut. Und das andere ist, dass man eben ja auch nochmal so merkt, was war alles, was ist man einander schuldig geblieben in seinem Leben oder wo waren Konflikte, was hat man vielleicht sich auch gewünscht, gerade wenn es Eltern sind, wo die Beziehung schwierig war und da dann eben das auch irgendwie so einem, ja, ein Stück weit die Versöhnung auch in dieser Feier zum Ausdruck zu bringen oder die Hoffnung darauf, dass manches jetzt einfach auch abgeschlossen sein kann.
Also das heißt, Sie versuchen das irgendwie, also wenn die Menschen davon erzählen, das irgendwie noch, also nicht beiseite zu kehren, sondern wie gehen Sie dann damit um, also mit solchen Schuldgefühlen der Angehörigen?
Ja, also indem ich zum Beispiel auch frage die Angehörigen, ob ich sowas dann auch ansprechen darf in der Traueransprache oder in den, in den Gebeten, ob das da eben auch vorkommen darf, ob man das sozusagen in diesem größeren Raum der Menschen, die da sind, auch vorkommen kann. Und ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass das dann auch die Feiern sind, wo auch andere dann nachher auf einen zukommen und sagen, das war jetzt so eine ehrliche Beerdigung, wie ich selten erlebt habe.
Und aber die Schuldgefühle nehmen, kann man das so leicht?
Nee, Schuldgefühle nehmen kann man nicht, glaube ich. Ich habe auch mal Fortbildung gemacht, weil im ersten Moment denkt man, ach, Schuld und Trauer, weiß er gar nicht. Und Schuldfrage, gibt es die? Aber oftmals sind die Schuldvorwürfe in verschiedene Richtungen. Gegen sich selber, ich war im entscheidenden Moment nicht da, ist etwas, was mir als Bestatter ganz häufig passiert ist. Ich war die ganze Zeit im Bett und dann war ich aus dem Raum oder musste mal hinlegen und schlafen und die Person verstirbt, die mir so nahe ist. Da kann es mal oder auch Vorwürfe gegenüber zum Beispiel Klinikpersonal, gegenüber Ärzte. Es ist etwas, was ganz stark passiert und letztendlich versucht man so ein Stück über dieses Schuldgefühl den Kontakt zu halten und Sinn über die Situation zu bekommen. Und es ist gut, wenn sich das ein bisschen lösen darf. Man findet einen, ich sage mal, einen positiven Weg, um die Verbindung zu halten. Eine Dankbarkeit, eine Erinnerung. Aber das ist nichts, was quasi ruckartig geht, sondern eher ein Prozess ist.
Also es hat auch irgendwie positive Aspekte, aber man kann dann auch versuchen, langsam loszulassen.
Genau so.
Jetzt gibt es ja viele Möglichkeiten für Trauernde, sich mit anderen zu vernetzen. Also Sie haben zum Beispiel bei dem Bestatter auch so ein Café rund um Weihnachten für Angehörige angeboten. Es gibt hier in Stuttgart auch einen Café direkt auf dem Friedhof im Sommer. War ich neulich einmal dabei, kann man hier auch ein Bild sehen. Es gibt auch so was Ähnliches in Rottweil, in Heilbronn, in Leutkirch. In Stuttgart auch ein Trauerzentrum von der katholischen Kirche oder auch Fotoworkshops in Ludwigsburg für Trauernde. Also was kann es denn verändern, wenn ich nicht nur mit meiner Familie, mit Freunden darüber spreche, sondern auch mit Menschen, die ich nicht kenne, aber die eine ähnliche Situation haben?
Also wenn man sozusagen in der Familie ist, dann ist ja jeder von dieser Trauer betroffen und jeder hat in dieser Trauer eben auch so seine eigene Trauer und das führt ja auch oft dazu, dass ich mich vom anderen nicht verstanden fühle oder denke, der trauert gar nicht wirklich, nur ich tue das. Und ich glaube, das ist eben das Gute, wenn man dann nochmal mit anderen Menschen zu tun hat, die eben ihre eigene Trauer haben, aber eben mit denen eben nochmal als Fremden begegnen kann.
Was haben Sie da erlebt? Was tut sich, wenn sich da so ähnliche treffen und austauschen können?
Ich glaube, gerade um Weihnachten herum ist zum Beispiel so ein ganz kritischer Zeitpunkt. Ja, alle freuen sich ja irgendwie drumherum gefühlt auf Familie und auf Fest und Geschenke. Ja, und wenn man sich selber in Trauer erlebt, ist es ja plötzlich ganz anders. Ja, es ist ja so eher, was vermisse ich jetzt? Und ein Weihnachtslied kann ja dann eine unheimliche, starke Reaktion hervorrufen an Tränen oder an Trauer. Und da tut's gut, wenn man in so einem geborgenen Kreis von anderen Personen ist. Da weiß man, okay, die haben das Säckle-Träne jetzt genauso im Herz wie ich. Und wir finden jetzt hier in diesem Rahmen eine Form von einer Weihnachtsfeier, wo die Trauer ihren Platz hat. Und ich glaube, das ist so, ja, das, was ich da erlebt habe und was den Menschen unheimlich gut tat.
Wenn ich jetzt so weiß, dass ein Kollege zum Beispiel oder eine Freundin jemanden verloren hat, also jemand sehr Enges verstorben ist, dann fehlen einem ja oft so die Worte. Also man sagt vielleicht noch mein Beileid oder wie geht's dir? Aber vielleicht haben Sie so ein, zwei Tipps, was Trauern denn wirklich hilft oder was Ihnen selbst schwer fällt und wo man ein bisschen unterstützen kann.
Also vielleicht gerade auch das so ausdrücken. Also ich fand auch im eigenen schon die Trauerkarten am schönsten, wo jemand eben geschrieben hat, ich sitze seit einer halben Stunde vor der Karte und weiß gar nicht, was ich schreiben soll. Also das allein hat mir schon so viel gezeigt von dem, was im anderen sich bewegt.
Ja. Was würden Sie noch sagen? Was hilft wirklich?
Also es gibt einen ganz tollen Buchtitel, der heißt Keine Angst vor fremden Tränen. Also es ist, glaube ich, so, wenn man so drauf zugeht, ja, zum Beispiel bei einer Freundin, die ich habe, nicht nur sage, melde dich, wenn es dir schlecht geht, sondern einfach mal einen konkreten Vorschlag mache. Du, wie sieht's denn bei dir am Samstag aus? Hast Zeit, sommer zusammen Runde spazieren gehen. Also so, dass die Initiative von mir selber ausgeht gegenüber der trauernden Person. Weil die Hürde kann manchmal sehr groß sein. Das ist so was ganz Konkretes, Praktisches. Also dem nicht ausweichen sozusagen, sondern ja, ganz konkret Hilfe anzubieten. Das finde ich, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt in der Situation auch.
Und so dieses über den Verstorbenen oder die Verstorbene sprechen, also das auch ansprechen, das ist ja auch manchmal schwierig, dass man es vermeidet. Aber was haben Sie da für Erfahrungen?
Also wenn man es mit einer positiven Erfahrung macht, also wenn man die verstorbene Person kennt hat und sagt, boah, wenn wir uns auf der Straße begegnet sind, sie hat immer gutes Wort für mich gehabt oder hat oft gestrahlt oder konnte so schön vom Urlaub erzählen oder was auch immer. Und das einer trauernden Person sagen kann, hey, was habe ich geschätzt an dieser Person, da entsteht ganz schnelle tiefe Verbindung, so würde ich es sehen.
Ja, ich denke, das ist ja auch so was Schmerzliches, dass von diesem Menschen nicht mehr geredet wird, weil man eben Angst hat, vielleicht der andere wird dann traurig dadurch. Und ich glaube, das ist ja auch was Schönes, dann zu merken, der andere, der Verstorbene wird auch von den anderen noch erwähnt oder taucht da auf oder es ist nicht vergessen, dass er heute Geburtstag hat, sowas.
Jetzt macht diese Arbeit mit Angehörigen und Trauernden und dem Verstorbenen selbst mit ihnen ja sicherlich auch was. Also man merkt, dass ja das Leben auch begrenzt ist. Also gibt es irgendwas Konkretes, wo Sie sagen, das mache ich seitdem anders?
Also ich glaube, es ist wirklich dieses berühmte, ich möchte nichts mehr aufschieben, was mir wichtig ist. Ja, sei es an Begegnungen, wo ich einfach sage, die Person ist mir so wichtig, da möchte ich Zeit dafür haben. Also so einfach da diese Priorität, immer wieder mal zu schauen, einfach zu wissen, hey, das Leben ist nicht unendlich, ja, es ist wirklich endlich und gewinnt daraus auch seinen Wert und daraus gewinnt auch meine Entscheidungen Wert. Was will ich in meinem Leben, mit wem will ich unterwegs sein? So.
Ohne dass es dann so ein, ich nenne es mal FOMO, Fear of Missing Out, wird, also ohne dass man dann alles auf einmal machen will.
Nee, genau, das nicht. Nee, also wirklich auch so diesen Augenblick zu, also wenn man heute jetzt im Herbst die Farbe sieht und die Sonne, so einen Moment bewusst wahrzunehmen und zu genießen und dankbar zu sein. So.
Wie geht's Ihnen? Was hat der Beruf mit Ihnen auch gemacht konkret?
Also vor allem finde ich, dass es einfach so schön ist, dass ich so viele Menschen kennengelernt habe, auch wenn viele eben diese Verstorbenen sind, die ich kennengelernt habe, aber einfach, was ich über Menschenleben erfahren habe, über Geschichte, die nochmal anschaulich geworden ist, dann habe ich einfach das Gefühl, dass dadurch mein Leben ganz reich geworden ist. Und das auch nochmal zu sehen, dass es eben die Beschäftigung oder die Auseinandersetzung mit dem Tod eben einfach auch reicher machen kann und eben nicht nur ärmer.
Also das heißt, dass Sie einfach auch sehr viel Anteil nehmen konnten. Das macht Sie auch so ein Stück weit dankbarer.
Ja, genau.
Vielleicht zum Schluss auch noch mal zu einer Sache. Es gibt einen Fotograf, der sich auch noch mit Sargbeigraben so ein bisschen beschäftigt. Also was Menschen auch ihren Liebsten mitgeben in den Sarg. Ich weiß nicht, was Sie da auch für Erfahrungen haben. Also hier gibt es zum Beispiel ein Bild mit einem Teddy. Es hat sich ja auch sicherlich verändert, was die Menschen damit hineingeben.
Ja, das ist immer ein ganz wichtiger Punkt im Beratungsgespräch, ja, wenn es darum geht, was ziehen wir jetzt der verstorbenen Person an, ja? Was soll sie jetzt anbekommen? Ja, und da ist jetzt inzwischen einfach so die Lieblingskleidung, sei es der Hoodie sozusagen, der gemütlich ist, oder mal die Jogginghose, ja. Und früher war es, glaube ich, ganz am Anfang, wo ich angefangen habe, vor rund 20 Jahren, eher mal noch Anzug und Krawatte und so. Das ist zurückgegangen bei Männern oder, ja. Also da gibt's ganz Unterschiedliches. Und die Beigaben, da gibt's auch die ganze Palette. Also von der Schachtel Zigaretten manchmal bis halt der Lieblings-CD ist, glaube ich, so ein Klassiker. Und dann natürlich aber auch Bilder, ja, Blumen aus dem Garten nochmal so. Also da gab es auch schon alles. Ja, so der Garten, der nochmal Früchte bringt jetzt im Herbst und jemand gerne einen Garten hatte und das mit in den Sarg zu geben, da so eine Verbindung zu bekommen.
Haben Sie auch nochmal so ein Beispiel, wie die Menschen dann für sich noch irgendwie eine schöne Erinnerung von dem Verstorbenen bei sich haben? Also ich weiß nicht, ob es bestimmte Fotos sind oder etwas, wo Sie sagen, das haben Sie irgendwie ganz schön empfunden bei den Angehörigen.
Ja, ich glaube einfach, das ist ja nicht nur, wie ist der Sarg gestaltet oder so, sondern ja auch die Feier insgesamt, wo nochmal ganz gut überlegt wird, welche Musik oder was würde da passen. Auch ja, auch die Blumen, wo eben auch Geschichten erzählt wird, das waren die Lieblingsblumen, deshalb sind es die, oder die Farbe und deshalb, also wo eben ganz viel nochmal geschaut wird, was passt zu den Menschen. Und das, ja, ist ja auch schön zu sehen, wie unterschiedlich und aber mit wie vielen Gedanken und letztlich mit wie viel Nähe zu den Menschen da gehandelt wird.
Also so ein schönes letztes Fest auch gestalten für denjenigen. Mhm. Ja. Vielen Dank für die Runde. Wir haben darüber gesprochen, was Trauernden hilft, ja, wie sich auch das ganze Bestattungswesen und die Tradition rund um Bestattungen verändert haben. Danke fürs Gespräch. Danke Ihnen auch fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega.
Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel-TV und auf YouTube. Weitere Infos gibt's unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn ihr Fragen, Wünsche und Feedback habt, schreibt uns gerne an podcast@kipp-radio.de. Und wenn euch diese Folge rund um Trauerfragen gefallen hat, wie wäre es mit der Podcast-Folge 125 mit Karin Simon? Sie ist eine sogenannte Sterbeamme und auch Kabarettistin und sie spricht über einen positiven Umgang mit dem Tod.